Liebe Gemeinde in den Häusern, der Predigtext für diesen Sonntag Jubilate steht in Johannes 15, Vers 1 bis 8. Dort sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Amen. Liebe Gemeinde, unser Abschnitt beginnt mit dem letzten der sieben ganz zentralen Ich bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Ich bin der wahre Weinstock. Und hier im Zusammenhang mit diesem siebten Ich bin-Wort kommt siebenmal das Wort bleiben vor. Da ist das Thema klar, was für Jesus wichtig ist. Zumal auch noch in seinen Abschiedsreden, in seinem Vermächtnis bleiben. Ich möchte deshalb dem Stichwort bleiben nachgehen und versuchen, uns verschiedene Aspekte dieses Stichworts wichtig zu machen. Ein erstes steckt in bleiben, nämlich dicht an Jesus bleiben. Das ist offenkundig, wenn man an das Bild vom Weinstock und von den Reben denkt. Obwohl der Weinstock keine eingebaute Pumpe hat, kann er jetzt im Frühjahr das Wasser und den Saft problemlos von den Wurzeln in die Reben transportieren. Wie macht er das? Wenn man jetzt im Frühjahr eine Rebe abschneidet, was ich an unserem Traubenstock vor dem Haus auch schon ausprobiert habe, dann würde der Saft richtig heraustropfen, vorausgesetzt, es regnet auch ab und zu, was es jetzt Gott sei Dank wieder tut. Doch wie geht das ohne eingebaute Pumpe, dass der kleinste Trieb am Ende mit Wasser und Saft versorgt wird? Die Biologen würden sagen, das macht die Kapillarwirkung, die zwischen Weinstock und Rebe hergestellt ist. Die Zellen sitzen so dicht aneinander, dass das Wasser darin aufsteigen kann. Man kann dazu auch Löschblatteffekt sagen. Die Kapillarwirkung fördert im Löschblatt den Tintenklecks in die Höhe. Klar, was dazu die unabdingbare Voraussetzung beim Weinstock genauso wie beim Löschblatt ist, dass das Gewebe ohne Unterbrechung so eng geknüpft ist, dass das funktionieren kann. Deshalb heißt Jesu Aufforderung und Mahnung zum Ende seines irdischen Wirkens trotzdem ganz dicht bei ihm und an ihm dran zu bleiben. Das ist ihm wichtig. Übrigens steckt das auch im deutschen Wort bleiben drin. Ich habe extra nachgesehen. Zu meiner Verwunderung steckt da das Wort Leim drin. Wir sollen also an Jesus bleiben wie angeklebt. Wie angeleibt, so wie man, was man zusammenkleben will, zuerst zusammendrücken muss, so eng wie möglich. Möchte aber hier noch auf ein Problem hinweisen. In guten Tagen sagen wir das gern auch nach. Wir wollen dicht an Jesus bleiben. In vielen alten und neuen Liedern kommt das auch zum Ausdruck. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Oder, um noch ein neueres zu nennen, reign in me, regier in mir, wo auch darum gebeten wird, dass Jesus mit seiner Nähe alles bestimmt, ganz dicht. Aber wie ist das, wenn Jesus einen Kurs einschlägt, der mir auf den ersten Blick nicht einleuchtet oder schon gar nicht gefällt? Der Wingerter beugt zum Beispiel die zwei Reben, die er über den Winter stehen lässt, nach unten. Dann geizt er die wild wachsenden, überschüssigen Triebe aus. Dann lichtet er die Blätter, damit die Trauben unter der Sonne die richtige Süße entwickeln. Das alles hört sich auf uns und auf unser Christsein angewandt eher unangenehm, unbequem und auch ein bisschen nach Schmerzen an. Alle diese Übungen, nach unten beugen, manche Triebe wegnehmen, Blätter wegmachen und so weiter. Wer würde sich da so raussuchen? Um es mit einem handgreiflichen Beispiel zu unterstreichen. Der junge Ludwig Hofacker ging vor ziemlich genau 200 Jahren, nämlich im August 820, fröhlich durch die Straßen Tübingens. Er war hochbegabt und gläubig. 22-jährig hatte er gerade sein theologisches Examen bestanden und er freute sich richtig auf seinen bevorstehenden Dienst in der Verkündigung. Er hat seinen letzten Gedanken so in Erinnerung. Herrlich ist es, an der Seite Jesu gehen und nun in seinem Dienst stehen zu dürfen. Das war sein letzter Gedanke vor seinem Zusammenbruch. Hofacker war also einer, der genau unseren Text umsetzen wollte. Eng an Jesus bleiben. Und in diesem Moment brach er wohl durch einen Hitzschlag ohnmächtig zusammen, schlug beim Fallen mit dem Kopf noch gegen einen spitzen Gegenstand. Von da an war er ein gesundheitlich gebrochener Mann. Er lebte noch 8 Jahre, 4 Jahre davon konnte er überhaupt nichts mehr machen. Er war einfach nur krank. Und 4 Jahre kämpfte er gegen seine Krankheit an und machte Verkündigungsdienst. Aber unter diesen Bedingungen gelang ihm, die Menschen in Württemberg zum Glauben neu einzuladen, wie keinem anderen. Und auch weit über Württemberg hinaus hat er segensvoll gewirkt, auch weit über seine Zeit hinaus mit seinem Schrei für Jesus, wie er das einmal genannt hat, diesen Schrei wollte er eben noch tun, solange er konnte. Wir wollen also gerade, wenn es Jesus uns nicht leicht macht, dranbleiben an ihm und gerade dann uns vergegenwärtigen, dass jetzt Gott an uns arbeitet, wie der Weingärtner an der Rebe. Sie nach unten biegt, damit die Rebe optimal mit Wasser und Nährstoffen versorgt wird. Martin Luther hat gesagt, keine Anfechtung, also man würde sagen, keine Herausforderung als Christ zu haben, das ist die größte Anfechtung. Denn das wäre ein Zeichen dafür, dass Gott, der Weingärtner, nicht mehr an mir schafft. Meine Persönlichkeit nicht mehr reinigt und mich im Glauben nicht mehr vertieft, sondern mich vielleicht schon als unbrauchbar auf den Haufen getan hat, mit dem man nur noch den Ofen anfeuern kann, so wie es Jesus ja sagt. Also, eng dranbleiben, auch wenn es uns der Weingärtner manchmal nicht so einfach macht. Ein zweiter Aspekt, der in dem Wort bleiben ganz sicher drinsteckt, weil ihn Jesus auch ausdrücklich benennt, bei seinem Wort bleiben. Bei seinem Wort bleiben. In Vers 7 macht Jesus nämlich ausdrücklich eine Gleichung auf. Bei ihm bleiben heißt bei seinem Wort bleiben. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Denn gerade in unserer Zeit gehen die Veränderungen weg von seinem Wort, eher unmerklich und allmählich vonstatten. Es ist wie bei dem berühmten Frosch, der sofort rausspringt, wenn man ihn in zu heißes Wasser setzt, der es aber nicht merkt, wenn man das Wasser langsam allmählich erhitzt, in dem er sitzt. Um es mit einem Beispiel zu sagen, jetzt ging durch die Presse, dass im einstmals auch christlich geprägten Holland die aktive Sterbehilfe auch bei Demenz erlaubt ist, wenn eine entsprechende Patientenverfügung vorliegt. Ein entsprechendes Urteil sprach jetzt erst am 21. April eine Ärztin frei, die 2016 eine Frau mit Hilfe ihrer Angehörigen zu Tode gebracht hatte, bei der die entsprechenden Voraussetzungen vorlagen, Demenz und Patientenverfügung, die sich aber aktuell dagegen aussprach und sich sogar dagegen wehrte. Eine Horrorvorstellung. Trotzdem wurde die Ärztin vom Vorwurf des Mordes durch den Hohen Rat in Den Haag freigesprochen. Aber was heißt es da? Und in anderen gesellschaftlichen Veränderungen am Wort Jesu zu bleiben, um es zum Thema Lebensschutz noch ein Stück weit nachzuvollziehen. In der Bibel ist der Lebensschutz ein ganz hohes Gut. Das lehrt uns schon das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten. Im Alten Testament ist das noch durch ein Symbol unterlegt. Der symbolische Sitz des Lebens ist dort das Blut. Deshalb ist dem Volk Israel verboten, tierisches Blut in Speisen zu verwenden. Der Sitz des Lebens ist das Blut, deswegen Respekt. Das ist ein Anzeiger für den Respekt vor dem Leben. Weil bis heute nur Gott einer Zelle Leben einhauchen kann, hat sich Gott auch das prinzipielle Verfügungsrecht über das Ende des Lebens vorbehalten. Jesus hat den Respekt vor dem Leben in der Bergpredigt noch einmal unterstrichen, indem er darauf hinwies, dass man auch mit Worten töten kann. Nun geht auch in Deutschland die Entwicklung weiter. Zwar ist aktive Sterbehilfe noch immer verboten, aber inzwischen ist bei uns durch das Recht auf Selbsttötung gestärkt und religiöse und andere Gründe, die dagegen sprechen, sind in dem Urteil gleich prinzipiell zurückgewiesen. Also, da haben wir von der Bibel her einen eindeutigen Impuls zum Lebensschutz. Das sind Jesu Worte. So wird es für Christen aber ganz bestimmt nicht einfacher, an Jesu Wort zu bleiben, was weitere Trends in unserer Gesellschaft angeht. Man wagt es schon fast nicht mehr zu sagen, dass Jesus von Homosexualität betroffenen Christen, also nicht allgemein, sondern speziell seinen Nachfolgern, nicht Homosegnungen, sondern Enthaltsamkeit, wie er selbst enthaltsam lebte, empfohlen hat. In Matthäus 19, Vers 10 bis 12, wo Jesus von den Ehehindernissen spricht, kann man es nachlesen. Bleiben heißt bei Jesu Wort bleiben. Zumindest muss man sagen, wie man in diesem Fall sein Wort sonst erklären will. Ein weiterer Aspekt, der in Jesus siebenmaligem Aufruf zum Bleiben bei ihm, dem Weinstock, steckt. Gerade in seinen Abschiedsreden meint Jesus ganz sicher auf Dauer bei ihm bleiben. Wenn er nun schon bald nicht mehr sichtbar unter seinen Jüngern ist, ist es unter Umständen für sie schwieriger, an ihm zu bleiben. Deshalb ruft er sie so nachdrücklich dazu auf. Man kann diesen Aspekt auch lebensgeschichtlich übertragen. Immer wieder höre ich auch im Rückblick auf Lebensgeschichten, es gab eine Phase, wo ein Mensch nah dran war. Vielleicht nach einer Kinderfreizeit, vielleicht nach der Konfirmation, vielleicht durch den Partner, der diese Prägung in die Beziehung brachte, vielleicht in einer besonderen Gefahrensituation. Jetzt las ich, dass durch Corona viel mehr Menschen wieder mit dem Beten angefangen haben. Von unserem Wort her darf man hoffen und beten, dass das bei vielen Menschen auch über die Krise hinaus anhält, auf Dauer bei Jesus bleiben. Ich könnte gleich zwei Männer nennen, die in der Ausnahmesituation des Zweiten Weltkriegs Gott versprochen haben, an ihm zu bleiben und es auch ein Leben lang gehalten haben. Leider gibt's auch das Gegenteil. Nicht sehen können und trotzdem treu bleiben in der Beziehung zu Jesus und auch im Dienst für ihn treu bleiben. Das ist die Herausforderung, in der wir heute noch genauso stehen wie die Jünger nach Christi Himmelfahrt. Ein schönes Beispiel dazu möchte ich erinnern. Der ältere Gärtner führte den Besucher in ein kleines Paradies auf einer Halbinsel im Comer See. Er hielt dort in Norditalien den Garten um eine einsame Villa, wunderbar in Schuss, dieser Gärtner. Der Besucher erkundigte sich, wie lang sind Sie hier schon Gärtner? Darauf der Gärtner, 24 Jahre. Und wie oft ist die Besitzerin dieser Villa, also ihre Chefin, in dieser Zeit schon hier gewesen? 4-mal. Der Besucher kam in Staunen über die Treue, über das Bleiben im Dienst, trotz der wenigen Aufenthalte. Und wann war sie das letzte Mal hier? Vor 12 Jahren. Daraufhin wollte der Besucher den Gärtner loben und sagte, sie pflegen den Garten aber so wunderbar, dass ihre Chefin morgen kommen könnte. Darauf der Gärtner, Oggi, Signore, Oggi, heute, mein Herr, heute könnte sie kommen. So habe ich alles bereit. Vielleicht spüren wir in diesem Beispiel etwas von der Treue, die Jesus sich von uns wünscht. Auch wenn wir ihn leiblich nicht sehen können, auch wenn er leiblich nicht da ist. Noch ein 4. Aspekt, der zum Bleiben im Sinne Jesu gehört. Bleiben hat im Urtext im Griechischen eine zweite, auch von mir nicht vermutete Bedeutung, nämlich jemand oder etwas erwarten. Etwas erwarten. Also in dem Sinn, etwas bleibend erwarten. Wir dürfen also vom Weinstock viel erwarten, wenn wir nur an ihm bleiben. Ich glaube, das ist gemeint. Der Weinstock trägt die Rebe und nicht wir den Weinstock. Jesus geht einfach davon aus, dass das Bleiben an ihm die selbstverständliche Folge hat, dass unser Leben fruchtbar wird für ihn. Palästina gilt als Herkunftsland des Weinstocks. Nicht umsonst tragen die einstigen Kundschafter, darunter Josua und Kaleb, eine große Weintraube aus dem verheißenen Land. Dort ist der Weinstock zu Hause, dort liegt weltgeschichtlich wahrscheinlich sein Ursprung. Die Blüten des Weinstocks sind winzig klein und unscheinbar. Wie wir uns mit unserem Leben präsentieren, darauf kommt es überhaupt nicht an. Aber auf den Erntesegen kommt es an. Und der kann im Land der Bibel riesig sein. Von Juli an kann man bis zu 7-mal, schon wieder die Zahl 7, 7-mal Weintrauben lesen. Wenn wir uns nun, so wie Jesus sagt, als Reben verstehen, dann dürfen wir es einfach erwarten. Es dem Weinstock Jesus zutrauen, dass unser Leben Segensspuren hinterlassen darf. Diese Erwartung dürfen wir haben und in diesem Sinne zuversichtlich und treu an ihm bleiben. Mit einem Beispiel dazu möchte ich schließen. Die gelehrte Brahmanentochter Pandita Rambai aus Indien wollte vor allem den indischen Frauen helfen, indem sie in England über die Not in ihrer Heimat Vorträge hielt. Da erlebte sie in Fulham, wie die Schwesternschaft dort mit großer Hingabe sich um gescheiterte Menschen annimmt. Einfach Menschen, die aus der Spur geraten waren. Und als sie fragte, woher die Schwestern die Kraft zu solcher Liebe, zu diesen Menschen, die es sicher auch den Schwestern nicht einfach machten, hernahmen, wurde sie auf den Weinstock Jesus verwiesen. So fahren sie zum Glauben an Jesus und ließ sich taufen. Zurück in Indien brach eine große Hungersnot aus. Mit ihren bescheidenen Mitteln versuchte sie zu helfen und zu retten, während der Staat der Not hilflos gegenüberstand. Mit den 1200 Geretteten gründete sie ein Anstaltsdorf mit landwirtschaftlicher Selbstversorgung. Für ihre Landsleute übersetzte sie die Bibel. Und Gott schenkte in ihrem Dorf eine Hinwendung zum Glauben an Jesus. In wenigen Wochen ließen sich über 1000 Dorfbewohner taufen. So schenkte der Weinstock dieser indischen Rebe an ihm Frucht in großer Fülle. Während sie wiederum von der Frucht gezehrt hatte, die der Weinstock hatte, in England heranreifen lassen. Der eine lebt von der Frucht des anderen. Zum Schluss, mit dem einen Satz gibt uns Jesus also ganz viel zum Nachdenken. Und er gibt uns auch viel zum Umsetzen mit in die neue Woche. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen.